Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Präsentiert von Free, einem Unternehmen der Sonnenexpertgruppe. Der regionale Solarmeisterbetrieb aus Rostock.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und an meiner Seite darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Moin Ben, ich freue mich, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben und wir nehmen heute mal wieder mit einem Gast vor Ort auf und freuen uns riesig, dass wir Marco Schuster begrüßen dürfen. Hallo Marco.
Ja, hallo.
Ja, bevor wir hier so richtig starten, nicht nur natürlich Moin an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch Tag gesagt in die Kamera. Schön, dass ihr vielleicht auch zuschaut, wer das noch nicht weiß. Der in dem Podcast Nachspielzeit gibt es ja jetzt auch im Videoformat. Deswegen heute Morgen extra nochmal mit dem Föhn und mit dem Kamm durch die Haare gegangen. Die Frise sitzt, also schaltet euch da gerne nochmal rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn wir sind ja jetzt auch bei der OZ auf YouTube aktiv. Also lasst ein Follow da auf jeden Fall.
Jawohl, und bevor wir so richtig starten, wollen wir natürlich unseren Gast vorstellen, beziehungsweise sich ihn vorstellen lassen. Die meisten werden Marco kennen, aber vielleicht, Marco, kannst du nochmal in so einer Minute höchstens Elevator-Pitch sagen, was macht dich aus, wer bist du und ja, worauf können wir uns freuen?
Ja, ich bin Marco Schuster, bin jetzt seit letzten Sommer bei Hansa Rostock aktiv, war zuvor in Paderborn, Mannheim und Augsburg. Augsburg ist auch meine Heimat, also ich komme ursprünglich aus Bayern, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter und ja, hab so, wie soll ich das sagen? Ich, außerhalb des Platzes bin ich ein sehr geduldiger, sehr zurückhaltender Typ, würde ich von mir selbst behaupten. Und auf dem Feld ja, versuche ich wirklich alles aus mir rauszuholen jedes Mal und bin da ein bisschen extrovertierter, als ich es vielleicht außerhalb des Feldes bin.
Ich finde, hat er gut gemacht, muss man wirklich sagen. Das ist ja, ich finde, das baut auch immer so ein bisschen Druck auf. Stell dich mal vor, höchstens eine Minute. Man weiß jeder noch, jeder erinnert sich noch so an die Schulzeit. So, halten mal einen Vortrag, so höchstens dann und dann. Und das kann schon lang werden. Also Marco, auf jeden Fall starke Leistung. Ja. Wenn ich mich zurückerinnere an unseren letzten Podcast-Gast Kolle, der war in 10 Sekunden, war der durch. Der war
ja, gut, dann fertig. Kolle kennt ja auch jeder.
Also. Ja, Kolle hat vor allem dann uns überrascht, weil er die Regie übernommen hat und gleich losgelegt hat, ohne dass wir es angekündigt hatten. Also mich hat er ein bisschen außer Fassung gebracht, ich musste mich erstmal wieder sammeln. Aber ja, Marco hat sozusagen alles abgearbeitet, fast alles, was wir hier ausgearbeitet hatten und das ist Marco Schuster.
Aber ganz wichtig, Regieunternehmen ist ja eigentlich schon mal ein gutes Stichwort. Ich drop das jetzt hier auch, so wie jede Folge. Wir haben ja den Statistik-Bastian am Start. Und Tommy ist immer so ein bisschen dafür zuständig, noch genau die Facts reinzuwerfen, die der Gast nicht sagt. Und ich sehe schon wieder, ich lusche hier mal rüber, sein kluger Zettel. Da sind noch ein paar Stichpunkte drauf, Tommy. Wer ist denn eigentlich Marco Schuster?
Ja, also wie gesagt, Marco hat eigentlich schon sehr viel vorweggenommen und vielleicht noch ein paar Zahlen. 80 Drittligaspiele für Mannheim und Rostock, 64 Zweitligaspiele für den SC Paderborn und vorher 110 Regionalligaspiele für Augsburg 2 und Mannheim. Und was ich jetzt gefunden habe, Marco, größter Erfolg, der Drittliga-Aufstieg als Kapitän mit Waldhof Mannheim? Oder
wie ja, das ja, Vizekapitän war ich, aber ich würde schon behaupten, dass das mit der größte Erfolg auf Mannschaftsebene natürlich war. Für mich persönlich waren natürlich viele Zweitligaspiele ein großer Erfolg, weil das waren die höchsten Spiele, die ich bisher in meiner Karriere gespielt habe. Aber so als Mannschaftserfolg war der Aufstieg mit Mannheim mit das Größte, was ich bisher erlebt habe. Da konnten wir die ganze Stadt irgendwie auch begeistern, elektrisieren und das war schon eine sehr schöne Zeit.
Da muss man ja sagen, Ben, du hast es gestern angesprochen, als wir uns vorbereitet haben. Dass Mannheim ja ein paar Mal gescheitert war in der Relegation. Damals war es noch so, dass der zweite, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, des Südwestens in die Relegation ging und dann
hatte ja, Mannheim das verloren. War vor der, wie nennt man das, Aufstiegsreform und da war es so, dass der Südwesten 2 Relegationsplätze bekommen hat und so musste Mannheim 3 Jahre in Folge in die Relegation gehen. Im ersten Jahr war ich noch nicht da. Im zweiten Jahr habe ich es mir vom Fernseher angeguckt, hatte schon unterschrieben und habe natürlich gehofft, dass sie in die dritte Liga hochgehen. Dann haben wir es um ein Jahr verschoben, sind dann wieder in der Relegation gescheitert, habe ich dann gespielt. Und das darauffolgende Jahr haben wir es dann nach der Reform dann über den direkten Aufstieg geschafft.
In der Relegation, in der du mitgespielt hast, war das dann gegen KFC Uerdingen? Das ist ja auch eine.
Das war gegen KFC Uerdingen, ja. Ich weiß nicht, ob die Leute das auf dem Schirm haben, aber wir haben das eine Spiel komplett gespielt und das andere nur 80 Minuten.
Warum? Ich hab's nicht auf dem Schirm.
Hast du es nicht auf dem Schirm?
Nee,
tatsächlich. Nee, da, ja, wie soll ich das sagen? Die Mannheimer Fans waren
da.
Ja,
aktiv.
Nein, es war so, dass natürlich der Frust riesengroß war durch die dritte sich anbahnende Niederlage in Folge in der Relegation und dann war man gefrustet und unsauer auf die Art und Weise, dass es halt immer wieder in die Relegation ging, auch wenn man eigentlich einen Aufstieg verdient gehabt hätte und alles drum und dran und dann ja, war vorzeitig Silvester.
Die Buwe-Kicker, ne? Aber wollen wir jetzt mal zurücklenken zum Koggenclub, denn das ist ja der Hansa-Podcast, Tommy. Marco Schuster, der ist ja Spieler beim FCH.
Ja, zum Glück, weil haben wir einen richtig guten Fang gemacht, denke ich, mit Marco. Und er hat es eben schon gesagt, er, auf dem Platz ist er extrovertierter. Mir hast du mal gesagt im Interview, das waren schon die talentfreien Bereiche, waren schon immer dein Ding, Laufen, Kämpfen, Grätschen. Aber das ist ja ein bisschen zu doll klein gemacht aus meiner Sicht, weil Marco wird von, komme ich später noch zu, aber vom Trainer als Herzstück der Mannschaft bezeichnet und ist ja auch ein ganz wichtiger Spieler im Aufbauspiel. Ben, wie siehst du das?
Tja, ohne Marco Schuster geht nichts, will ich mal meinen. Das sagen auch ganz viele Fans so.
Der Blick zurück.
Aber bevor wir genauer auf dich kommen, Marco, blicken wir doch erstmal auf den vergangenen Spieltag zurück. Der FC Hansa hat am Wochenende ja auf Top-Gegner, es wurde ja auch immer so als Top-Spiel deklariert, den ersten FC Saarbrücken getroffen. Alex Rossipal war zufrieden, am Ende kein Gegentor, damit zumindest. Aber vorne lief leider nicht das so ab, wie vielleicht gewünscht. Am Ende war es ein 0-0, Marco. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht. Wie zufrieden oder auch nicht bist du im Endeffekt mit dem Spiel? Jetzt sind ja auch mal noch mal ein paar Tage vergangen.
Ja, also prinzipiell bin ich mit der Art und Weise, wie wir am Samstag aufgetreten sind, schon sehr zufrieden. Wir haben den Tabellendritten zu Gast, der sehr offen kommuniziert hat, dass er auf jeden Fall aufsteigen möchte. Und die kamen zu uns und hatten am Ende des Tages, ich glaube, ein oder zwei Torschüsse. Zugegebenermaßen, die eine Chance, die sie hatten, war sehr groß. Aber die Anzahl an Chancen war so gering, dass wenn es einen Sieger hätte geben müssen, dass es wir hätten sein müssen eigentlich. Und dann sind wir schon bei dem Punkt, was halt super frustrierend ist, weil wir haben eine vernünftige Leistung, eine sehr konzentrierte Leistung aus meiner Sicht nicht belohnt, weil wir vorne nicht das Ding nicht über die Linie gebracht haben. Und das ist einfach super frustrierend.
Ja, wenn ich mich nicht täusche, ich habe mir extra die Zusammenfassung nochmal angeguckt, lag da Marco Schuster auch zweimal auf dem Boden, Hände über den Kopf, hat sich geärgert, zweimal das Ding über die Latte gejagt. Chancenverwertung war nicht eure stärkste Sache da am Wochenende. Wie doll hat dich das geärgert, dass du die Kugel da nicht einfach mal reingehämmert hast? Ja,
also hat mir schon eine schlaflose Nacht beschert, weil war natürlich ein super enges Spiel und jede Situation hätte das Spiel auf unsere Seite bringen können. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir das 1-0 gemacht hätten, dass wir das Ding am Ende gezogen hätten. Also so war zumindest mein Gefühl auf dem Feld. Und dass es dann nicht geklappt hat, ist super frustrierend. Aber die Geschichte mit der Chancenverwertung verfolgt uns ja eigentlich schon die ganze Saison. Also darf jetzt eigentlich auch niemanden überraschen, dass es am Samstag leider wieder so gekommen ist.
Ja, ich habe auch mal wieder wir haben ja unsere Presseplätze da auf der Westtribüne im Ostseestadion, beste Plätze, wirklich gute Sicht. Und ich habe ja dann als langjähriger Fußballexperte, Fan und Kenner, habe ich natürlich auch wieder die wichtigste Phrase im ganzen Spiel rausgehauen, ne? Wer das erste Tor schießt, der gewinnt. Ich sag auch, das wäre so gekommen. Also hättet ihr getroffen, dann wäre das Ding auch durch gewesen.
Ja, ich glaube, dass Saarbrücken gerade so ab der 55., 60. Minute sichtlich damit zufrieden war, hier einen Punkt mitzunehmen. Und wenn wir es in der Phase oder schon früher geschafft hätten, irgendwie in Führung zu gehen, hätten sie ihr Spiel verändern müssen. Und das wäre uns wahrscheinlich zugute gekommen. Aber das ist natürlich ein Blick irgendwie zurück in die Vergangenheit, in die Glaskugel, wie man es auch immer nimmt. Am Ende des Tages weiß man nicht, wie es ausgegangen wäre. Aber das Gefühl war auf jeden Fall da, dass es mehr möglich gewesen wäre.
Ich fand, es gab so eine Phase, wo es dann nochmal so ein bisschen kipplig war, wo man einmal kurz das Gefühl hatte, jetzt könnte auch Saarbrücken treffen. Das war so diese Wechselphase. Da war dann kurz Unordnung, da hat es dann ein bisschen gedauert, waren ja auch vielleicht so gezwungene Wechsel, also nicht vielleicht, es gab definitiv mindestens einen, als Ryan dann runterging, verletzungsbedingt. Aber ich glaube auch vorher, da habe ich jetzt auch schon einen Text verfasst, der wird jetzt die Tage kommen, dass Sigi runterging, weil er so ein bisschen gelb-rot gefährdet war.
Sigurd Haugen,
genau. Das war so zumindest mein Eindruck. Der war auch nicht so ganz zufrieden, wirkte das jedenfalls in den Fernsehbildern nach, als er dann runterging. Aber das war so die Phase, wo das Spiel aus meiner Sicht ausgeliehen war. Und davor und danach wart ihr überlegen und ihr habt schon die Chancen angesprochen. Und du warst sehr selbstkritisch bei Hansa TV nach dem Spiel. 16. und 59. Minute hattest du deine Chance. Wie hast du das so erlebt? Also Ben hat schon beschrieben, wie du dann sauer warst und du hast gesagt, du konntest nicht schlafen. Aber wie hast du die Szenen unmittelbar erlebt?
Ja, also die erste Szene war so, dass wir, glaube ich, einen Ballverlust und einen Ballgewinn hatten. Und dann ging es in die andere Richtung. Und ich hatte, glaube ich, 50, 60 Meter nahezu Sprint oder schnellen Lauf bis in die Box. Und habe natürlich meine Chance gesehen. Und treffe ihn einfach nicht zu 100%. Der war nicht ganz einfach, aber den kann man natürlich machen. Keine Frage. Und der zweite ist in der 60. Das ist, ja, mehr oder weniger zu viel nachgedacht. So, der Ball kommt zurück, ich sehe das Tor vor mir, ich weiß, es wird wahrscheinlich irgendeine Grätsche kommen, ich will versuchen, den Ball hochzuschießen. Und am Ende des Tages ist halt ein Meter oder zwei über die Latte gegangen und das ist einfach ärgerlich, weil wir uns dann für den ganzen Aufwand nicht belohnen. Und ja.
Ja, da muss man jetzt durch, ne?
Ist vielleicht mal auch für die Fans interessant, für die ja alle mitfiebern und wir fiebern ja auch mit. Ich habe das Spiel nur vom Fernseher gesehen und dann siehst du das ja eben gar nicht. Ne? Du kamst dann halt ins Bild für, keine Ahnung, ich sage jetzt 3 Sekunden oder so und ich habe aber nicht gesehen, wo du herkamst. Ne? Man sieht dann nicht, dass du da diesen 50 oder 40 Meter Sprint da gemacht hast und aus meiner Sicht sah das so aus, dass machst du dann halt einen zu hektischen langen Schritt, aber vielleicht war es dann einfach, dass du gar nicht mehr die Kraft hattest.
Ja, das soll ja alles keine Ausrede sein. Also am Ende des Tages komme ich 14, 15 Meter vorm Tor an den Ball und habe einen relativ freien Abschluss und dann muss es halt am Ende, auf jeden Fall muss der Ball aufs Tor gehen und wenn der Torwart dann hält, dann sagt man, Glückwunsch, hast du gut gemacht, aber wenn der Ball halt dann wieder 2 Meter drüber geht, dann nimmt man sich halt selbst die Chance auf einen Abpraller oder auf ein direktes Tor und ja, das ist in der Situation einfach super ärgerlich, weil das zwei relativ große Chancen waren gegen einen sehr guten Gegner, der dir halt nicht 100 Chancen pro Spiel gibt.
Nun haben wir ja alle gesehen, am Ende wurde es nichts mit dem Sieg. Es waren 0-0, beide Mannschaften bekommen einen Punkt. Dadurch ist in der Tabelle jetzt nicht allzu viel passiert, was ja einen Schritt nach vorne oder nach hinten angeht. Toni Jonic hat danach zu uns in der Mixzone gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Niederlage und das dämpft das alles so ein bisschen. Aber der Traum lebt weiter, dieser unausgesprochene Traum, nennen wir ihn mal. Aufstieg, Hust, Hust. Allerdings, wie ist denn deine Sicht? Also das war jetzt nun so ein bisschen so der Start der heißen Phase. Es geht in den Endspurt. Wie nimmst du das alles wahr und wie siehst du eure Chancen noch?
Ja, prinzipiell kann ich die Aussage von Toni schon verstehen, aber es ist halt so, weil dieses eine Spiel sich so anfühlt, weil wir besser waren als der Gegner, weil wir mehr Chancen hatten als der Gegner, weil wir klare Chancen vergeben haben, fühlt sich das an wie eine Niederlage. Um das Ganze dann aufs große Ganze runterzubrechen, ist es halt so, dass wir aus den letzten 4 Heimspielen 10 Punkte geholt haben und hätte uns das vorher jemand gesagt, bei den Gegnern hätten wir das, glaube ich, alle genommen. Jetzt fühlt sich das Spiel natürlich ein bisschen blöd für uns alle an, weil es halt einfach möglich gewesen wäre, den Sieg zu holen. Und es verändert jetzt den Abstand auf den Relegationsplatz erstmal nicht. Trotzdem ist es natürlich so, dass viele jetzt wahrscheinlich erstmal die 3 Punkte des Unterhaltungsspiels dann so im Kopf draufrechnen, aber die haben wir halt einfach noch nicht. Und dann fehlen immer noch 3. Also es sind 6 Punkte nach oben, es sind jetzt noch 9 Spiele für uns. Der Abstand ist schon beträchtlich. So ehrlich muss man sein, so ehrlich müssen wir zu uns selbst sein. Aber ja, wir gucken einfach, dass wir da irgendwie noch rankommen, um einfach bis zum Ende der Saison Spiele zu haben, bei denen es um was geht. Und ob es dann am Ende reicht, weiß niemand.
Der Blick in die Glaskugel.
Ja, man muss ja dazu sagen, dass 6 Punkte oder 3, je nachdem wie man, aber definitiv kann man ja mit den 3 nicht rechnen, hast du ja absolut recht, ne? Dazu kommt das Torverhältnis, also, aber ich glaube, das muss wirklich der Anspruch sein, dass man einfach bis zum Ende, dass man da nochmal vielleicht ein Endspiel hat in Hannover, so, wo dann wahrscheinlich auch eher ein Heimspiel wird als ein Auswärtsspiel, auch wenn es dann in Hannover ist, was ja auch schon verlegt ist in die Arena. Das macht ja einfach auch Spaß, so als Spieler, wenn es um was geht.
Ja, ich glaube, es macht immer mehr Spaß, wenn es dann halt in den letzten 4, 5 Spielen nochmal ja, nochmal eng werden kann oder wie auch immer und dann man nicht um die goldenen Ananas spielt, dann zu Hause gegen Cottbus vielleicht ja so ein bisschen die Luft raus ist oder nach, man nach Hannover fährt und es geht um nichts mehr. Das will, glaube ich, niemand haben. Deswegen ja, versuchen wir einfach weiter unsere Punkte zu sammeln, versuchen fleißig zu sein und dann werden wir sehen. Gerade wie wir dann aus der nächsten englischen Woche dann rauskommen, die wird mit Sicherheit auch so ein bisschen richtungsweisend sein.
Ja, los geht's ja so ein bisschen am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Essen dann. Sonntagabend 19:30 Uhr, Flutlichtspiel, Stadion wird voll sein. Da dürfte ja die Vorfreude irgendwie ja doch auch ein bisschen groß sein, oder?
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Da Flutlichtspiel an der Hafenstraße, viel Tradition dabei, also nichts, was es... Nichts, was das Spiel jetzt irgendwie unattraktiv machen würde, deswegen, ich freue mich riesig drauf.
Ja, aber wenn man auf die Bilanz guckt, Tommy, ne, du hast es schon angesprochen, Marco, 5 Heimspiele in Folge jetzt nicht verloren, auswärts sieht das ja nicht ganz so pralle aus.
Ja, das haben wir ja auch schon thematisiert, auch mit ein paar Mitspielern von dir, zuletzt mit Franz vor allem und mit Cedric Harenbrock, also Franz Fahne und Cedric Harenbrock, ich sage immer die Vornamen nur. Und ja, also die hatten halt beide keine Erklärung dafür und der Trainer sagt das auch, mit dem haben wir natürlich auch schon oft drüber gesprochen, er sagt, wir gehen da genauso ran an Auswärtsspiele und bereiten uns genauso vor, versuchen die Mannschaft genauso einzustellen, versuchen die gleiche Haltung zu zeigen und trotzdem gelingt das irgendwie nicht. Hast du da irgendeine Erklärung, irgendeinen Ansatz, warum das ja anders läuft auswärts als zu Hause?
Nee, nicht wirklich. Ich würde mal dagegen stellen, dass wir die ersten beiden Auswärtsspiele nach der Rückrunde beide souverän gewonnen haben. 3:0 in Stuttgart, 2:0 in Dortmund. Also es geht ja auch anders. Und ich glaube, wir sollten uns davon lösen, jetzt dann die ganze Zeit davon zu reden, dass wir auswärts nicht gut sind oder dass wir immer Probleme haben auswärts. Weil am Ende des Tages fahren wir dahin und denken, wir sind nicht gut genug für ein Auswärtsspiel und gehen dann so ins Spiel. Also ich würde versuchen, mich komplett von dem Gedanken zu lösen und dahin zu fahren und sagen, wir können Essen schlagen. Ob wir es dann tun, weiß keiner, aber wir haben es in der Hinrunde gezeigt, dass es geht.
Ist auf alle Fälle eine gute Einstellung, finde ich. Und was ja wirklich Tatsache auch ist, dass du gefehlt hast bei den vergangenen beiden Niederlagen. In Mannheim erkrankt und in Aachen gesperrt. Und Ben und ich haben mal geguckt, also ohne dich in der Startelf gab es noch keinen Sieg. Was bedeutet das? Was sagt uns das?
Das sollen am besten andere beurteilen, was das genau bedeutet, aber im Optimalfall verpasse ich einfach bis zum Ende der Saison kein Spiel mehr, was mich sehr freuen würde und dann gucken wir, ob wir da noch einige Punkte holen können. Aber was das jetzt für unsere Statik, für unser Spiel, für meine Mitspieler bedeutet, das können nur diejenigen beantworten, die dann das dann halt auch spielen, wenn ich nicht da bin.
Also die nehmen das auf alle Fälle an, ne? Das,
Jetzt kommt Werbung. Free ist ein regionaler Meisterbetrieb für Photovoltaiklösungen mit Hauptsitz in Rostock. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme werdet ihr durch das fachkundige Team und eigene Monteure begleitet. Mehr als 2000 zufriedene Anlagenbesitzer und 15 Jahre Erfahrung sprechen für sich. Das Besondere für euch, die Rechnung wird erst nach der Fertigstellung gestellt. Somit seid ihr vor Baufusch und schwarzen Schafen geschützt. Sichert euch jetzt den exklusiven Nachspielzeitrabatt von bis zu 1000 Euro mit dem Code OZFREE. Besucht dazu die Website www.free.energy.
Was geht bei Hansa?
Ja, und die Quote sagt ja auch einiges aus und Tommy hatte das ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Ja, Cheftrainer Daniel Brinkmann sagt, du bist so ein bisschen das Herzstück der Mannschaft. Das kann man halt auch aus dieser Quote so ein bisschen erkennen. Nun schwärmt er so ein bisschen von dir und der Führungsspieler im Mittelfeld. Erst hat es sehr gut geklappt mit Jonas Dürkner, dann hat er sich leider so schwer verletzt. Jetzt hast du mit Benno Dietze den nächsten jungen Dachs an der Hacken, so ein bisschen. Also was macht für dich diese Position im Mittelfeld aus und wie wohl fühlst du dich und wie sehr angekommen bist du nun beim FC Hansa?
Also ich bin super angekommen hier. Letzten Sommer direkt mit vielen Trainings, hatte sehr viel Zeit, die Jungs auch direkt kennenzulernen. Das hat natürlich sehr, sehr geholfen. Dann hat der Umzug mit der Familie sehr gut geklappt. Also was das angeht, wir fühlen uns sehr wohl hier in Rostock. Und das hilft natürlich, dann immer mit einem Lächeln zur Arbeit zu gehen und sich dann auch voll einbringen zu können. Und was das andere angeht, im Mittelfeld ist man immer irgendwie im Geschehen. auch wenn man nicht den Ball hat, man ist immer irgendwie dabei, man hat immer irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen und es ist super komplex und da finde ich viel Freude dran, mich so ein bisschen dann auch in die Mit- und Gegenspieler reinzudenken, was könnte passieren, alles drum und dran, für die anderen auch ein bisschen mitzudenken, Verantwortung für die anderen zu übernehmen und ja, und dann habe ich meine zwei Jungen bisher immer so ein bisschen an der Hand und die haben super viel Potenzial und super viel Talent. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn man die in die richtigen Bahnen lenkt, dann können die das auch ausschöpfen. Und das hat jetzt mit Jonas schon ganz gut geklappt. Und Benno zeigt ja auch, dass er seine Qualitäten hat.
Ach, so ein bisschen der Ausbilder, ne? Also Marco Schuster, der Meister vom,
Sägewerk. Ich möchte nicht ausbilden, ich möchte einfach den Jungs ein gutes Gefühl geben auf dem Feld, damit wir alle zusammen einfach Erfolg haben.
Begleiten ist vielleicht das bessere Wort?
Naja, spielen müssen sie ja dann doch selbst. Also ich kann ja da nicht in Benos Körper schlüpfen und einen Außenrisspass über 50 Meter spielen. Könnte ich wahrscheinlich sowieso nicht, ich weiß es nicht. Aber das muss er dann schon selbst machen.
Aber der Trainer, der sagt ja auch, nicht nur, dass du das Herzstück der Mannschaft bist, sondern dass die Jungs auch deshalb so performt haben, weil sie eben dich an der Seite haben oder hatten, im Fall von Jonas. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen, du hast es ja schon so ein bisschen beschrieben, ne? Das ist eine sehr strategische Position und Ben, weißt du das? Das sind ja auch meine Lieblingsspieler, ne? Die dann so, ich sage immer, das ist die wichtigste Position, das ist jetzt auch nichts Neues oder Spezielles oder so, aber ich mag solche Spieler, die dann so wirklich mit, was du gerade alles beschrieben hast, sich reindenken, das antizipieren, kommunizieren und so weiter und so fort. Aber vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie nimmst du deine Rolle auch nicht nur auf dem Platz, sondern daneben wahr? Wie ist so die Hierarchie in der Mannschaft? Vielleicht auch, wie ist dein Verhältnis zum Trainer?
Ja, jetzt ist es ja so, dass ich mittlerweile 29 Jahre alt bin, schon ein paar Spiele gemacht habe. Es hätte natürlich immer mehr sein können. Ich habe natürlich auch schon die eine oder andere Verletzung hinter mir, was ein bisschen ärgerlich war. Aber ja, so kommt es zusammen, dass man einfach schon ein bisschen was miterlebt hat. Ohne jetzt zu sagen, ich habe schon alles gesehen. Also für mich sind ja auch bestimmte Stadien, bestimmte Spiele immer neu und immer aufregend. Aber ein paar Sachen hat man ja doch schon mitgemacht. Und so kann man vielleicht die eine oder andere Situation ein bisschen besser einschätzen und das einfach an seine Mitspieler weitergeben. Und zu Beginn der Saison war es einfach so, dass wir ja wie so ein zusammengewürfelter Haufen waren. Es waren 6, 7 Spieler aus der letzten Saison hier von Hansa noch da. Es waren 15, 16 Neuzugänge aus unterschiedlichen Ausgangssituationen, aus der zweiten Liga zurück in die dritte, aus der vierten Liga hoch in die dritte, von anderen Vereinen, wie auch immer, alt, jung, alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Und dann dauert das einfach so, bis sich das alles so ein bisschen findet. Und ja, habe aber schon immer Gefallen daran gefunden oder die Verantwortung empfunden, so ein bisschen ja, Struktur in die Truppe zu bringen und auch nicht zu scheu zu sein, um auch mal zu sagen, so sollte es funktionieren und so sollte es nicht funktionieren, ohne dass man sich jetzt über die anderen stellt. Und ich glaube, das ist uns mit Franz, mit Rossi, mit Uppi zusammen ganz gut gelungen, so insgesamt. Ja, da gehören natürlich noch mehr dazu, aber so insgesamt ist uns das, glaube ich, im Laufe der Hinrunde ganz gut gelungen.
Ja, ich als altehrwürdiger Amateurfußballprofi, wenn ich da so auf den Mannschaftsrat blicke, jeder hat so irgendwie so seine Aufgaben, da gibt's dann die Kapitäne, die das so ein bisschen, die beiden, die so ein bisschen in die Hand nehmen. Ich spiele dann den Kassenwart, bin der Geldeintreiber. Wie sieht das denn in so einer Profikabine aus? Also du hast ja schon so die üblichen Verdächtigen angesprochen, wo man auch das von außen so wahrnimmt, ja, die übernehmen Verantwortung. Wie pegelt sich das ein da bei euch?
Ja, eigentlich genauso wie in jeder anderen Sportmannschaft auch. Auch egal in welcher Liga das ist. Also wenn du jetzt sagst, in der Kreisliga gibt es einen Kapitän, Vizekapitän und einen Kassenwart, ja, das gibt's bei uns in der dritten Liga auch und das gibt's mit Sicherheit in der Bundesliga auch. Ja, das sind vielleicht die Beträge ein bisschen anders. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Und deswegen hilft das ja auch einer Mannschaft, so ein bisschen Struktur zu finden. Gerade dann, wenn sie halt neu zusammengewürfelt ist.
Aber wie ist das? Nochmal ganz konkret jetzt, Jonas, da haben wir damals, als Jonas sich dann verletzt hatte, da das Hannover-Spiel, haben wir auch unmittelbar nach dem Spiel hatten wir beide gesprochen. Und da sind wir so ein bisschen auch auf die Beziehung zwischen euch da eingegangen. Und da hast du gesagt, dass ihr eben nicht nur auf dem Platz euch gut versteht, sondern dass ihr auch außerhalb mal was gemacht habt, dass ihr oft auch zusammen zum Training gefahren seid.
Ja.
Wie ist das jetzt mit Benno? Ist das ähnlich? Oder also,
naja, bei Jonas und mir war der große Vorteil, dass wir in der Kabine halt auch direkt nebeneinander gesessen sind. Dementsprechend sind wir oft ins Gespräch gekommen und dass wir halt mit Jonas, dass ich immer wieder zusammen zum Training gefahren sind, dass er auch Vater geworden ist vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so. Ja. Ich möchte jetzt keine falschen Infos rausgeben, aber so ungefähr müsste das stimmen. Deswegen haben wir einfach relativ schnell einen Bezug zueinander gefunden. Dann spielen wir noch die gleiche Position, haben dann die gleichen Themen im Spiel, die wir miteinander besprechen. Und das ist jetzt aber auch das Gleiche mit Benno. Also ich verstehe mich mit Benno auch gut. Wir reden viel über inhaltliche Dinge, über das, was auf dem Feld passiert. Er will auch viel wissen, er fragt viel nach. Und oft sage ich, so und so würde ich es machen, aber das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also wir kommen da ganz gut zusammen, also auf einer Ebene, dass es am Ende ganz gut funktioniert.
Benno ist ja eher so, gilt eher als schüchtern, hatten wir schon im Vorgespräch auch eben so ein bisschen nochmal, und wurde dann auch eine Zeit lang so ein bisschen abgestempelt, so der sei nicht so fokussiert, würde wohl lieber studieren wollen und was weiß ich, so gab es dann immer mal Gerüchte und es gab eben auch mal Situationen, wo er dann suspendiert war, noch unter Christian Walter und wechselnde Trainer, sage ich mal. Was ist vielleicht so der Unterschied? Also merkst du, also ist Jonas dann schon ein bisschen auch ein Reifer so als Vater und hat auch schon mehr gesehen als Benno, der ist eben bisher nur bei Hansa gewesen? Oder merkst du irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden? Vielleicht auch auf dem Platz so. Jonas ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen strategischer Spieler. Benno ist ein bisschen kreativer, nenne ich es jetzt mal. Oder,
ja,
oder wie ist dein Eindruck?
Es ist halt immer schwierig, Jungs zu vergleichen, die Anfang 20 sind, weil die Entwicklung der beiden ist mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen. Und sowohl fußballerisch als auch menschlich, charakterlich, das ist ja, glaube ich, bei jedem so, selbst mit einem höheren Alter wird das immer so sein, dass man sich verändern wird. Aber sie haben beide unbestritten hohes Talent, hohes Potenzial und ja, müssen einfach ihre individuellen Wege finden, wie sie das am besten ausschöpfen. Und das ist schwierig, dann den Jungs irgendwas vorzugeben. Den Weg müssen sie selbst finden irgendwie. Das war bei mir als junger Spieler auch so mit Anfang 20. Man hat versucht, sich an den älteren Spielern zu orientieren, an denen, die gespielt haben, die Stammspieler waren. Was machen die vor dem Training, was machen die nach dem Training, was machen die im Spiel? Und so müssen die beiden auch ihren Weg finden. Und da will ich denen gar nicht zu sehr irgendwie reinreden, weil das sonst behindert man, glaube ich, mehr deren Entwicklung. Ohne dass ich jetzt hier der Spieler sein will, der sich hier als Trainer auftut und sonst irgendwas. Aber die Jungs, die machen das schon. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen.
Es gibt ja auch immer noch ein Trainerteam. wir haben den Namen jetzt genau. Schon ganz oft genannt. Daniel Brinkmann, der ja jetzt an sich auch ein noch recht junger Trainer ist. Ihr hattet zu Saisonbeginn ja eine ordentliche Vorbereitung unter Bernd Hollerbach. Ich glaube, das weiß jeder, das hat auch jeder gesagt, dass das ordentlich reingehauen hat und ordentlich hart war. Und ihr erwähnt das ja auch immer wieder, dass euch das geholfen hat, dass ihr jetzt so fit seid oder auch im Saisonverlauf. Jetzt läuft das alles unter Daniel Brinkmann. Wie nimmst du ihn als Coach wahr? Findest du das irgendwie cool, dass der Trainer noch so recht jung ist? Und wie ist so eure Verbindung? Hattet ihr vorher schon Berührungspunkte?
Also wir hatten nur den Berührungspunkt, dass er letzte Saison, als ich noch in Paderborn war, dort hospitiert hat und für immer wieder so Wochenblöcke bei uns beim Training war. Und dann hat man natürlich immer wieder mal so ein bisschen Kontakt gehabt, aber ohne, dass das jetzt super intensiv war. Und dann, als ich in Paderborn in die Sommervorbereitung gestartet bin, so für 2-3 Wochen, bevor ich dann zu Hansa gekommen bin, hat er ja die zweite dann übernommen gehabt. Also wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, ohne jetzt super intensiven Kontakt zu haben. In Augsburg hat er gespielt und ich war in der U15.
U17 oder und U19. Habe ich extra nachgeguckt.
Ja, danke.
Gerne.
Das auch nochmal geklärt. Aber da hatten wir keinen Kontakt zueinander. Und richtig guten Kontakt hatten wir natürlich jetzt erst, als er hier Trainer geworden ist. Und ich glaube aber, durch die gemeinsame Paderborner Vergangenheit hatten wir von Anfang an so einen kleinen Bezugspunkt zueinander. Er hat mit Sicherheit sich den ein oder anderen Tipp auch aus Paderborn dann schon über mich abgeholt und wusste so, was auf ihn zukommt, wenn er auf mich trifft. Ja, ist ja so. Und unser Verhältnis ist sehr, sehr gut. Also wir suchen immer wieder das Gespräch zueinander und ich glaube, das tut mir gut und ich möchte jetzt nicht für ihn sprechen, aber ich gehe davon aus, dass es ihm auch ganz, ganz gut weiterhilft immer.
Wir waren, oder also ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so, aber wir haben diskutiert, zumindest Ben, ne? Nach dem, es müsste das Wiesbaden-Spiel gewesen sein, die 1-4-Niederlage, da hatte Daniel relativ offen auch dich kritisiert. Das hat dann so einige überrascht, dass er in der PK einen Spieler so namentlich anspricht und ja, Marco Schuster ist eben wichtig, und aber heute hat er nicht seine Leistung gebracht. Und ich habe so gedacht, naja, das macht er jetzt vielleicht, um irgendwie das Team aufzurütteln oder so. Und mit Marco, die werden so einen guten Draht haben, die wissen so, wie die miteinander umzugehen haben. Und er hat ihn ja auch andersrum oft genug, hat er dich gelobt und wie gesagt als Herzstück bezeichnet. Aber wie ist denn das so, wenn man dann in so einer, also öffentlich kritisiert wird, namentlich angesprochen wird? Wie hast du das wahrgenommen? Und war mein Eindruck richtig oder wie ist das?
Naja, prinzipiell ist es ja so, dass ich das jetzt nicht anders gesehen habe. Also ich bin vom Spielfeld runtergegangen nach dem Wiesbaden-Spiel und mir war klar, ich habe heute nicht abgeliefert. Also es war mir klar, und wenn es dann mal so ist, dass man nicht gut gespielt hat, dann habe ich persönlich kein Problem damit, wenn einem das auch mal dann vorgehalten wird und auch öffentlich. Also ich habe mich da jetzt nicht ungerecht behandelt gefühlt oder sonst irgendwas. Und ja, was die Intention vom Coach war, vermutlich sowas in der Richtung, ich weiß es nicht. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass er damit jetzt übertrieben hat, sondern ich glaube, dass er relativ klar angesprochen hat, dass das heute halt nicht gut war. Hat mich exemplarisch dafür genannt und weiter geht's.
Ich sage auch immer, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, ne? Quasi. Wollen wir mal zurückkommen ins Hier und Jetzt. Ich kann mich noch daran erinnern, na gut, kurzer Schweif noch, Sommertrainingslager, Neuruppin. Tommy und ich haben dich an den Pressetisch sozusagen gebeten, haben dich als Neuzugang dann mal ordentlich ausgefragt.
Ja, wollte nämlich doch die Mangel nehmen, ja?
Ja, genau. Und da habe ich, weiß ich noch, danach mit Tommy gesprochen. Wir hatten also ein kleines, angenehmes Apartment in der Abendsonne beim Sonnenuntergang. Ich glaube, Marco Schuster, das ist einer, der setzt sich hier durch. Das ist so ein sympathischer Bayer. Der kommt hier bestimmt an der Ostseeküste richtig gut an. Und wenn man auf deine Statistik guckt, 26 von 29 Spielen gemacht, eingeschlagen, will ich mal nennen. Also kann man jetzt schon sagen, einer der Führungsspieler auf jeden Fall in dieser Saison. Aber wie ist es denn so für dich? Nun warst du ja, kommst ja nicht direkt aus Bayern hier hoch, aber man sagt ja doch immer schon, so ein kleiner Nord-Süd-Gipfel. wie ist es denn für dich persönlich hier oben an der Ostseeküste?
Also ich fühle mich super wohl. Es ist natürlich für mich und meine Familie was ganz Neues, jetzt auch am Meer zu wohnen. Wir haben jetzt die Berge nicht so richtig vor der Haustür gehabt. Wir mussten immer so eine Stunde oder eineinhalb, war es dann schon noch bis zu den Bergen, aber sagen wir mal ein bisschen ländlicher, bayerischer, so wie man sich das halt vorstellt. Und dann Mannheim, das Südwesten, Paderborn, so Nordrhein-Westfalen, so ein bisschen graupelig, bisschen Schauer und keine Ahnung, aber auch, war auch super. Und jetzt die Küste. Also mir gefällt es richtig gut. Wir versuchen oft, ne, irgendwie ans Meer zu kommen, das alles so ein bisschen aufzusaugen und das als Chance zu sehen, auch durch den Fußball viele Sachen einfach zu sehen und zu erleben. Das Einzige ist, meine Mama, die war jetzt nicht so begeistert, als ich angerufen habe und gesagt, ja, also es sind jetzt nicht mehr 4 oder 4,5 Stunden bis in die Heimat, sondern 6, 7, fand sie jetzt nicht so toll, aber ja,
aber wie?
So ist es halt manchmal.
Wie ist das so? Man hat ja immer so, gerade wenn man hier oben noch nicht so die Berührungspunkte hat, man hört dann ja auch immer, die Ossis und das ist so typisch und sowas. Wie war das für dich? Gab es irgendwas, wo du vorher gedacht hast, das ist doch so typisch, ja, so Ostdeutsch, das ist typisch für Rostock, was jetzt für dich sich so irgendwie anders herausgestellt hat?
Muss ich kurz überlegen, aber ich glaube nicht. Also dadurch, dass wir, hört sich jetzt blöd an, aber dass wir Fußballer so in unserer Bubble sind und halt ich jetzt nicht in eine Mannschaft gekommen bin, wo 25 andere Spieler sind, die nur aus dem Osten kommen, und ich dann wie so als Kulturschock da reinkomme und es ist alles anders, so ist es ja nicht. Also wir sind eine Truppe mit 25 Spielern plus X, was Staff und Mitarbeiter und alles drum und dran angeht, und die kommen von überall her. Und so entsteht immer irgendwie so ein wilder Mix, mit dem man sich dann tagtäglich auffällt, und das ist irgendwie cool. Also so typisch Ostdeutsch habe ich bisher, wenn ihr mich jetzt auf irgendwas ansprecht, vielleicht fällt es mir dann auf, aber mir wird jetzt spontan nichts einfallen.
Also was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist so Sonne am Samstag, aber ist jetzt auch nicht zwingend Osten.
Ja gut, das ist auf jeden Fall so ein Ding, aber auch da gewöhnt man sich dran, aber ich glaube, ich selbst werde nicht Sonnabend sagen. Egal, wie lange ich noch hier bin.
Spannend ist ja, was sagt deine Mama jetzt? Wir waren ja jetzt bestimmt schon mal euch besuchen und kanntet ihr vorher, also du oder auch deine Eltern, wart ihr schon mal irgendwie hier in Rostock oder an der Ostsee irgendwie im Urlaub oder so?
Ich wüsste nicht, ich war immer nur zu Auswärtsspielen hier. Also das Ostseestadion kannte ich, war in den Münderhof kannte ich, aber so, das war es dann auch schon, mehr oder weniger. Und ja, meine Mama sagt jetzt, ob ich jetzt 4,5 Stunden oder 6 Stunden im Auto sitze, ist dann am Ende egal. Sie findet hier oben super schön. Es ist immer so ein bisschen, dass sie dann einfach ein bisschen länger bleiben und ein bisschen die Zeit hier oben genießen. Und ja.
Du hast es ja auch schon angesprochen, Küste ist irgendwie cool, sonst waren eher so die Berge vor der Tür. wenn ich da richtig gestalkt habe bei dir auf Instagram, dann hast du ja auch einen Hund. Wie sehr genießt du das Meer vor der Tür und ist es vielleicht für dich auch so ein bisschen so ein Zufluchtsort, gerade nach so Spielen, wenn man so runterkommt, Zeit mit der Familie verbringt? Wo kommst du da runter in deiner Freizeit?
Ja, es ist schon so, dass ich nach anstrengenden Trainingseinheiten oder Trainingseinheiten, die nicht so gelaufen sind, oder das Gleiche bei Spielen, die gut, schlecht, wie auch immer waren, dass man nach Hause kommt und das dann so ein bisschen ad acta legt, weil einfach eine kleine Tochter, ein Hund und eine Frau auf einen warten, die dann nicht auch noch vollgelabert werden wollen, was heute im Training oder im Spiel passiert ist die ganze Zeit. Ne? Und das hilft einfach. Das hilft. Und dann hilft es natürlich auch, dann mit dem Hund einfach mal in die Natur rauszugehen und zu sagen, ich gucke mir jetzt einfach was anderes an. Ich gehe ans Meer oder in irgendeinen Wald oder was auch immer und bin einfach mal eine Stunde mit ihm unterwegs, laufe ein bisschen durch die Natur. Es hilft auf jeden Fall, um ein bisschen abzuschalten.
Das haben wir schon öfter gehört, ne, von den Familienvätern, also so typische Familienvater-Antwort.
Wenn es alle sagen, scheint was dran zu sein.
Genau, ist ja auch total nachvollziehbar, also logisch, ne, also ich meine, das Kind interessiert nicht, was der Papa oder die Mama arbeitet, das will halt spielen und will Herzlichkeit und also total nachvollziehbar, ne. Was ich so vermute jetzt, was ich so rausgehört habe, dass du dann auch eher so ein Landmensch bist und nicht unbedingt mitten in der Stadt wohnst, oder was sind da so deine eure Vorlieben als Familie?
Also meine Frau und ich, wir haben beides jetzt schon so ein bisschen durch und ich glaube, am Ende ist es die Mischung aus beiden, was uns sehr gut gefallen würde, auch irgendwann nach der Karriere oder im weiteren Lebensverlauf. Also wir wollen jetzt nicht so einen Einsiedlerhof irgendwo im Nichts, aber wir müssen jetzt auch nicht im 11. Stock im Hochhaus wohnen, mitten in der Stadt. Also so die Mischung aus beiden, die gefällt uns, glaube ich, ganz gut.
Wie ist es aktuell? Ohne dass du jetzt sagst, wo du wohnst, aber es ist eher Stadtrand?
Ja, also es ist Stadtrand, genau. Also wir wohnen in Bad Doberan, so ein bisschen außerhalb. Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass es ein kleines Dörfchen ist.
Ja, halt dich fest, der Molly kommt. Du hast ja quasi schon angesprochen, du bist jetzt 29, Familienvater, übernimmst Verantwortung gerne in den Teams. Nun ist ja auch nicht so, dass nochmal, keine Ahnung, 15 Jahre vor dir liegen im Profifußball. Was sind noch deine Ziele, gerade vielleicht mit Hansa, aber auch so generell für dich? Wo soll es vielleicht noch hingehen? Zweite Liga warst du ja schon, möchtest du da wieder hinkommen?
Naja, also ich sag mal, mit 29 gehört man jetzt trotzdem noch nicht zum alten Eisen. Nur, dass wir das mal festgehalten haben. Ja, nee, die 3 ist noch nicht vorne, auch wenn es nicht mehr so lange dauert, aber sie ist noch nicht vorne. Und ja, also ich bin hierher gekommen im Sommer, um einfach nochmal richtig anzugreifen auch. Um viele Spiele zu machen, für mich persönlich, aber auch mit dem Verein irgendwie erfolgreich zu sein. Und der Verein hat eine unglaubliche Wucht. Und wenn wir die irgendwie auf die Straße bekommen, dann wird der Erfolg früher oder später kommen. Was Erfolg dann genau heißt, ob das dann für einen Aufstieg reicht, ich hoffe es für den Verein erstmal, weil der Verein eigentlich in der dritten Liga nichts zu suchen hat. Aber ob das jetzt in einem, zwei oder in 3 Jahren irgendwie möglich ist, das wird man dann sehen, weil es ist immer noch Sport und der ist so ein bisschen unberechenbar.
Der Verein hat ja oder gibt ja keine Vertragslaufzeit mehr bekannt. Nach unserer Recherche hast du einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und wir dürfen uns also auch im nächsten Jahr auf dich freuen. Also da sind wir eigentlich so beim Ausblick so, ne? Also du hast es vorhin schon mal so angedeutet, das Essensspiel jetzt, dass du dich darauf freust und dass da eine englische Woche ansteht, wo wahrscheinlich, Daniel hat letztes Mal gesagt, Daniel Brinkmann, dass das immer viele Verschiebungen bringt, so eine englische Woche, 3 Spiele innerhalb von wenigen Tagen. Wie blickst du auf diesen Endspurt und glaubst du, dass es bis zum Ende auch nicht nur für euch so eng bleibt und es um was geht, sondern auch, dass die Liga so eng bleibt? Das sind ja jetzt noch so, keine Ahnung, 8, 9 Mannschaften, die Chancen haben, zumindest auf den Relegationsplatz.
Ja, also prinzipiell glaube ich schon, dass sich in den letzten Jahren die dritte Liga auch dahin entwickelt hat, dass sie immer enger geworden ist. Es gab immer 1, 2 Mannschaften, die dann vielleicht ein bisschen ausgebrochen sind im Laufe der Saison und dann vorne sich so ein bisschen abgesetzt haben. Aber ich glaube, so die Mitte der dritten Liga ist super ausgeglichen. Und deswegen glaube ich auch, dass es in jetzt den letzten 8, beziehungsweise für uns ja 9 Spielen, einfach super eng sein wird, weil alles möglich ist. Also die oberen Plätze sind nicht weit auseinander, das Mittelfeld ist sehr eng und unten im Abstiegskampf ist es auch super eng. Also nur um das nochmal zu verdeutlichen, ich bin froh, dass wir auch dementsprechend Punkte geholt haben, dass wir jetzt nicht dastehen, wo jetzt vielleicht Mannheim, mein alter Verein, steht, weil da ist der Druck dann halt riesig, riesig groß für die gerade, weil sie an jedem Spieltag wirklich ums Überleben kämpfen. Und es gibt mit Sicherheit jetzt in der englischen Woche auch schon wieder viele Verschiebungen, aber es sind 8 Spiele und die Punkteabstände sind so klein, also es wird mit Sicherheit noch rauf und runter gehen bis zum Ende.
Glaubst du, dass es Bielefeld spielt heute, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, gegen Leverkusen im DFB-Pokal? Glaubst du, dass das für die vielleicht sogar eher ein Nachteil ist, dass sie im DFB-Pokal so weit gekommen sind? Die hatten jetzt Hannover, haben nicht ganz so überzeugt, weil vielleicht der eine oder andere, ist jetzt Spekulation, aber schon im Kopf bei Leverkusen war. Jetzt haben sie so ein Spiel und wenn das eng ist, dann kostet das ja auch richtig Kraft, wenn sie es schaffen, ein enges Spiel zu liefern und haben dann, jetzt habe ich vergessen, gegen wen sie spielen, aber es ist in Aachen.
In Aachen, ja.
Also auch nicht so einfach, auch ohne Leverkusen wäre es nicht so einfach, aber mit dem Leverkusen-Spiel ist es dann vielleicht nochmal härter. Welche Rolle kann das vielleicht auch im Abstiegskampf spielen, solche englischen Wochen, die ihr ja dann wahrscheinlich auch eine mehr habt durch Unterhaching? Ja,
genau.
Und die Vereine, die im Landespokal dabei sind, das sind ja nicht alle Spitzenteams. Dresden und Cottbus zum Beispiel sind schon raus. Ja, ja. Also die haben dann halt eine englische Woche weniger und manche haben sogar, also Bielefeld dann vielleicht sogar 2 mehr als und ihr habt auch 2 mehr als andere Vereine. Welche Rolle spielt das?
Also ich glaube, prinzipiell ist es schon so, dass englische Wochen, die aufeinanderfolgend kommen können, einfach super anstrengend sind und mit Sicherheit ein Nachteil sind. Also ich glaube, dass das für Bielefeld jetzt wirklich super unangenehm ist, was die Kräfte und auch die mentale Frische so angeht, das jetzt über 10, 14 Tage aufrechtzuerhalten, in denen die 4 oder 5 Mal spielen, ist super anstrengend. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt Bielefeld-Spieler bin und in einem DFB-Pokal-Halbfinale stehe, dass ich das 1000 Mal lieber nehme als einen freien Dienstagabend. Also das ist auch Fakt. Also deswegen wird das denen super viel Kraft geben. Und selbst wenn sie jetzt heute ausscheiden sollten, aber eine gute Leistung bringen, wird das ihnen Kraft geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Und normalerweise stotzen sie auch schon vor Selbstvertrauen. Sonst steht man nicht im DFB-Pokal-Halbfinale. Also was das angeht, ist es körperlich und mental mit Sicherheit anstrengend. Aber es kann auch Kraft geben. Also jeder Sieg tut gut. Sollten wir durch die englische Woche mit 7 oder 9 Punkten gehen, Fingers crossed, dass es so kommt, aber man weiß es nicht. Aber sollte es so passieren, dann wird uns das super viel Kraft geben, auch für die letzten Wochen. Ne? Nur Siege zählen am Ende richtig in Selbstvertrauen ein.
Was wir unbedingt auch noch ansprechen wollen, Ben, oder wollten, immer noch wollen, waren die Fehlentscheidungen. Wir haben da gestern auch nochmal recherchiert und geguckt. Dritte Liga Online macht da ja immer so eine Zusammenfassung und Hansa ist da auf Platz 2. Also jetzt ist es negativ gesehen. Von den meisten Fehlentscheidungen getroffen war dein alter Verein, Waldhof Mannheim. Und dann Hansa, welche Rolle, Ben, vielleicht du erstmal, wie siehst du das? Was macht das mit der Mannschaft vielleicht oder mit uns Fans und Journalisten? Wir regen uns ja auch darüber auf.
Ich werde ja dann hier gerade quasi als Experte befragt. Ist natürlich eine große Ehre, gerade von dir, Tommy. Aber nein, Spaß beiseite. Also, dass es sich so summiert, finde ich, habe ich gar nicht so direkt wahrgenommen. Und dass es dann auch, dass Hansa ligaweit so weit oben steht, klappt man immer mal diese Aufreger. Gerade jetzt auch am Wochenende gegen Saarbrücken, dieser vermeintliche Elfmeter, der laut Schiri-Legende Baba Grafati ja dann auch im Endeffekt einer war.
Ich muss das vielleicht mal kurz sagen, es geht um die Szene Sigurd Haugen in der, oh Gott, jetzt habe ich die Minute vergessen,
64.
Als Sven Sonnenberg ihn so ein bisschen hinten in die Beine läuft.
Ja, ist natürlich ärgerlich und wenn man das so summiert und hochrechnet, das habe ich ja auch schon mal spaßenshalber gemacht, denn bei Hansa, also wenn die ganzen Fehlentscheidungen richtig entschieden worden wären, tatsächlich mit Abstand Tabellenführer natürlich, wenn man das so sieht, ist es natürlich ärgerlich. Aber wie nehmt ihr das als Mannschaft wahr? Steckt ihr das einfach so weg und sagt, ja gut, können wir jetzt eh nicht ändern? Oder ist da denn schon Stunk in der Kabine?
Ja, es ist ja gerade so, wenn man dann nach so Spielen direkt in der Kabine sitzt und sich das dann nochmal durch den Kopf gehen lässt, ist es einfach super ärgerlich. Wenn es faktische Fehlentscheidungen waren, wie jetzt auch Abseits oder was auch immer, ist es super ärgerlich, dass einem das so genommen wird. Und es wird aber über eine ganze Saison nie alles zu 100% richtig entschieden werden. Aber trotzdem ist es für uns natürlich super bitter, dass wir mit Waldhof jetzt zusammen halt am meisten davon benachteiligt wurden, in Anführungsstrichen. Und in der Kombination, dass wir halt auch viele Großchancen vergeben, kostet uns das halt am Ende des Tages ziemlich viele Punkte. Und wenn man sich das mal ja auf der Zunge zergehen lässt, tut das natürlich schon richtig weh. Ja.
Aber ganz wichtig, wir blicken ja nach vorne und das wollen wir natürlich auch zum Ende dieses Podcasts. Zum einen möchten wir euch natürlich unseren ja absolut frechen Hansa-Newsletter ans Herz legen. Also klickt euch da mal rein, Kurs der Kogge. Einmal wöchentlich die brandheißen Hansa-News mit ein paar ja, Insidern, kleinen Geheimnissen, die wir vielleicht so herausgefunden haben. Also wirklich coole Sachen. Ihr könnt da auch eure eigene Aufstellung machen und Marco auf jeden Fall dort im Mittelfeld fest einplanen, wenn ihr wollt, das an eure Freunde weiterschicken. Des Weiteren haben wir natürlich auch ganz, ganz viele andere spannende Podcasts schon aufgenommen, unter anderem mit deinen Teamkollegen Franz Pfanne, Cedric Harenbrock, die ja sich auch ganz gut geschlagen haben, wie ja. Du hier.
Ganz liebe Grüße an die beiden.
Genau, von uns natürlich auch. Grüße gehen raus. Aber wir wollen das Ganze natürlich nutzen, natürlich auch nochmal mit was Schönem aufzuhören vielleicht. Und so richtig darüber gesprochen haben wir nicht. Marco, vielleicht kannst du ja jetzt nochmal dann sagen, was war bislang so dein schönster Hansa-Moment? Du hast vorher gesagt, du warst nur im Ostseestadion zu Gast. Aber was war es denn jetzt? Ein großer Titel oder sowas konntest du ja in diesem Dreivierteljahr bislang nicht einholen. Was ist dein schönster Hansa-Moment und was gibst du vielleicht den Hansa-Fans mit?
Ich würde sagen, es gibt zwei richtig coole Momente. Der erste Moment war mein erstes Tor zu Hause gegen Haching. Das war schon ein ganz besonderer Moment auch, weil wir auch aufgrund der Situation lange auf diesen Sieg gewartet haben und dann konnte ich noch ein Tor schießen und so. Das war cool. Und dann als zweites der Heimsieg gegen Dynamo, weil diese Stimmung im Stadion und dieses Gefühl, diesen Sieg geholt zu haben, war richtig cool. Und ja, um mit was richtig Positivem aufzuhören, ich habe jetzt wirklich nochmal überlegt und es war jetzt echt ein Zufall, dass das jetzt nochmal aufgekommen ist. Im Fußball sagt man ja ganz oft, dass sich so Fehlentscheidungen und alles drum und dran im Laufe einer Saison ausgleichen. Wenn das wirklich so stimmt, dann freue ich mich auf die letzten 9 Spiele.
Hussa! Hussa! Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, überraschend und schön. Ja. Also ganz viele, Marco hat ganz viel gesagt, glaube ich, wo wir es einschlagen und sagen, das nehmen wir. Ne? Also das.
Ja, also wie gesagt, das wird dann, da bin ich mal gespannt dann.
Gänsehaut. Also wirklich, Marco, mega Schlusswort. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast. An deinem freien Tag, muss man ja dazu sagen.
Gerne.
Englische Woche.
Extra dafür freigemacht.
Dann danke auch nochmal an Daniel Brinkmann auf jeden Fall, dass ihr heute frei gemacht habt für unseren Podcast Nachspielzeit. Jetzt doch nochmal die Frage, was liegt heute noch an?
Ja, ich muss mich jetzt von dem Podcast hier erholen, gehe jetzt erstmal in die Sauna oder ins Bett oder wie auch immer. Nein, Spaß, ich werde jetzt nach Hause fahren und dann einfach einen gemütlichen Tag zu Hause verbringen, glaube ich, ohne dass jetzt noch super viel ansteht. Mich einfach ein bisschen erholen, bevor jetzt dann die letzten anstrengenden Wochen anstehen.
Ja, das ist auch mein Ziel jetzt hier im Büro. Wird wahrscheinlich nicht so klappen, aber was soll's. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt, zugehört habt, zugesehen habt. Wir hören uns schon, kann man ja dazu sagen, Tommy, wir hören uns schon bald wieder.
Ja, wir haben jetzt eine Rhythmusänderung sozusagen und nehmen nächste Woche auf, weil ihr habt ja auch eine englische Woche und eine Rhythmusänderung. Da passen wir uns einfach mal an und wollen dann nach dem Spiel gegen Essen ja das Spiel sozusagen auswerten, ein bisschen auf Osnabrück gucken und ja, den Gast wollen wir ja immer nicht verraten. Aber.
Also bleibt gespannt. In diesem Sinne, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.
Marco, vielen Dank, mach's gut.
Ja, gerne, Dankeschön.